Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder Vers für Vers durch die Bibel. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Es gibt viele Beispiele in der Menschheitsgeschichte, wo jemand vom Kurs abgekommen ist und es ist in einer Tragödie geendet. Eine der Begebenheiten aus jüngster Vergangenheit ist die Costa Concordia. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Das war das größte italienische Kreuzfahrtschiff bis dato, das vom Kurs abgekommen ist. Es war der Abend des 13. Januar 2012, da wich der Kapitän Francesco Schettino vom Kurs ab. Er fuhr zu nahe an die Küste heran, rammte einen Felsen, der einen 70 Meter langen Riss in den Rumpf des Schiffes hineinriss. Nun, das Leck führte dazu, dass alles Wasser in den Rumpf eindrang und das Luxuskreuzfahrtschiff kenterte. An Bord befanden sich 4.200 Menschen, fast alle wurden gerettet. Bei der Katastrophe starben 32, darunter waren 12 Deutsche. Nach dem Unglück wurde das Wrack fast 2 Jahre lang geborgen, dann nach Genua verschleppt und schlussendlich verschrottet. Es war nicht nur ein Schaden von 450 Millionen Baukosten, der an einem Tag versenkt wurde, sondern der Schaden war weitaus gewaltiger. Es kamen Bergungskosten hinzu, Entschädigung, Verschrottung. Der ganze Schaden, vom Kurs abzuweichen, war 1,5 Milliarden Euro. Das Prachtstück der italienischen Kreuzfahrt versenkt und am Schluss verschrottet. Eine gewaltige Katastrophe. Nun, warum? Weil jemand vom Kurs abgewichen ist. Vom Kurs abweichen ist nicht ganz ungefährlich. Nun, unterschiedliche Leute können vom Kurs abweichen. Es betrifft Menschen. Beim Autofahren kannst du vom Kurs abweichen. Ganze Organisationen können vom Kurs abweichen. Aber es betrifft auch Gemeinden. Gemeinden können vom Kurs abweichen. In Offenbarung 2 und 3, da prüft Gott die Gemeinden, ob sie auf Kurs sind. Und siehe da, 5 von 7 fallen durch. Sie sind vom Kurs abgekommen. Und Christus warnt sie. Man könnte sagen, so wie die Sensoren bei der Einparkhilfe deines Autos. Ja, die werden immer lauter und immer schriller, je näher du dem anderen Auto in der Parklücke näher kommst. Und Christus warnt sie und sagt, was sie tun sollen, um wieder auf Kurs zu kommen. Und hört gut zu, ansonsten würde Christus selbst sie zum Kentern bringen. Nun, heute feiern wir 6 Jahre Leuchtturm. Am 6. Oktober wurden wir aus der ECG ausgesandt. Und eine Woche später war der allererste Gottesdienst im Haus der Generationen in Hoppegarten. Ja, wer von euch war noch da am ersten Gottesdienst? Okay, ihr seht alle, die am ersten Gottesdienst dabei waren. Nun, es ist nicht so, dass wir als Gemeinde erst nach 6 Jahren unseren Kurs überprüfen wollen, ob wir denn noch auf Kurs sind. Nein, in der Regel tun wir das 2-mal im Jahr, Theo und ich als Älteste. Wir fragen uns immer wieder, sind wir auf Kurs? Ja, halten wir uns an die Leitbilder der Gemeinde? Halten wir uns an das, was wir geplant haben zu tun? Und es betrifft jeden Verantwortlichen in der Gemeinde, der lehrt und der leitet, der muss sich auch immer wieder überprüfen, stimme ich mit dem Glaubensbekenntnis mit überein. Es ist immer noch meine Überzeugung. Wir haben heute Morgen das Mitgliedschaftsversprechen gelesen und eigentlich dachte ich, warum soll ich noch predigen? Wir haben schon fast alles gesagt, was gesagt werden sollte. Das ist der Grund, warum wir das Mitgliedschaftsversprechen durchgehen, um uns an das zu erinnern, um auf Kurs zu bleiben. Auch in den Dienstbereichen überprüfen wir regelmäßig den Kurs. Tun wir noch das, was wir tun sollen? Aber irgendwie dachten wir, nach 6 Jahren ist es gut, noch einmal die Route ins Visier zu nehmen und zu überprüfen, sind wir auf Kurs? Nun, den Kurs bestimmen nicht wir, nicht die Gemeinde und nicht die Älteste, sondern den Kurs bestimmt der Oberkapitän, und zwar Christus selbst. Wir wollen nur mitwirken, mitarbeiten, mit dazu beitragen, dass wir den Kurs halten. Und wenn wir den Kurs nicht halten, nun, dann wird es garantiert früher oder später in einer gewaltigen Katastrophe enden. Auch wenn der Schaden von einer Gemeinde, die kentert, irgendwie nicht so ganz in Euro bemessen werden kann, ist der Schaden wirklich gewaltig. Und zwar der Schaden, den unser Herr dadurch erleidet. Aber auch die Aufräumarbeiten, die können manchmal durchaus länger wie 2 Jahre dauern. Von daher wollen wir uns heute die Frage stellen, tun wir eigentlich noch das, wofür wir ausgesandt wurden? Nun, wir als Gemeindeleuchtturm tun wir das, aber du als Gemeindemitglied von Leuchtturm, tust du das? Oder vielleicht als zukünftiges Gemeindemitglied? Ja, vielleicht bist du im Mitgliedschaftsprozess und du willst gerne Mitglied werden. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, sind wir auf Kurs? Verfolgen wir alle denselben Kurs? Wenn das auf See nicht passiert, dann nennt man das Seemeuterei. Ja, und früher wurden die gemeutert haben, Kiel geholt. Nun, wer nicht weiß, was das ist, kann das nachher beim Mittagessen erfragen oder nachschauen. Nun, damals, vor 6 Jahren, begannen wir mit dem Philipperbrief, diesen durchzupredigen. Theo, der hatte am allerersten Gottesdienst über Epheser gepredigt und gleich am 2. Sonntag begannen wir mit dem Philipperbrief. Und so dachten wir, es ist da eine gute Gelegenheit, heute nochmal zu diesem Brief, mit dem wir begonnen haben, zurückzukehren, um damit unseren Kurs zu überprüfen. Wir wollen als ganze Gemeinde den Kurs überprüfen. Jeder Einzelne, weil jeder Einzelne ist die Summe der Einzelteile, die Summe, die ganze Gemeinde. Das heißt, das, was für uns als Gemeinde gilt, gilt für jeden Einzelnen an Bord. Nun, keine Sorge, es werden nicht 22 Predigten. Ich gehe auch nicht davon aus, dass die Predigt heute 22 Stunden dauert, um durch den ganzen Philipperbrief durchzugehen, sondern in gewisser Weise möchte ich mich auf das Herzstück beschränken. Und das Herzstück hat Paulus in seinem Gebet für die Philipper zusammengefasst. Und es ist das, um was es im gesamten Brief geht. Und darum dreht sich der ganze Brief. Paulus, er tut 2 grundlegende Dinge. Nun, in gewisser Weise ist das Evangelium der Gnade, es zieht sich wie ein roter Faden durch den ganzen Philipperbrief hindurch. 9-mal spricht Paulus vom Evangelium, allein im 1. Kapitel 6-mal. Und dann sehen wir, dass Paulus 2 Dinge tut. Paulus, er dankt und er erinnert und er ermutigt sie, weil sie Mitarbeiter am Evangelium sind. Und Paulus ermutigt sie dann durch den Rest des Briefes und darum bittet er auch, dass sie schlussendlich würdig wandeln des Evangeliums. Der Philipperbrief, er zeigt uns, dass eine Gemeinde auf richtigem Kurs ist, das heißt, dass eine Gemeinde eine stabile Gemeinde ist, wenn sie das Evangelium liebt und lebt. Und auf diese Weise steht eine Gemeinde fest. Und wir wollen uns prüfen, und jeder Einzelne muss sich prüfen, stehen wir in dieser Weise fest. Nun, wir haben vor 6 Jahren in der Broschüre, die es einmal zu Leuchtturm gab, es genauso formuliert, und so haben wir gestartet. 2019 hieß es dort in der Broschüre: Die Ortsgemeinde verkündet das Evangelium, lebt das Evangelium aus und bezeugt die Wahrheit des Evangeliums durch liebevollen Dienst für diejenigen innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Ja, das war die erste Seite. Warum eine neue Gemeindegründung starten? Und im Mittelpunkt steht das Evangelium. Nun, Paulus, er schreibt den Philipperbrief an die Gemeinde in Philippi. Philippi war, man könnte sagen, eine ungewöhnliche Gemeindegründung. Apostelgeschichte 16 berichtet davon. Paulus, er hat bei Nacht ein Gesicht von einem Mann aus Europa, der ihn nach Mazedonien ruft. Und sofort machen sie sich auf den Weg. Sie setzen mit dem Schiff herüber nach Mazedonien und kommen nach Philippi. Philippi ist ein wichtiger Knotenpunkt an der Via Ignatia. Das war so eine römische Straße, die war wichtig militärisch und wirtschaftlich. Und Philippi war die bedeutendste Stadt in der Provinz Mazedonien. Philippi ist eine römische Kolonie. Man könnte sagen, Rom in Miniaturausgabe. Wenn jemand einmal in Rom war und nach Philippi kam, würde er in Philippi sagen, die Stadt erinnert mich ganz an Rom. Ja, vielleicht da geht's dir so in Köpenick, wenn du die Altstadt, die Fußgängerzone siehst und du denkst, ach, das erinnert mich an eine, an die Stadt, wo ich herkomme oder wo auch immer. Und so war Rom eine Miniaturausgabe. Nun, Philippi wurde von Philipp II. Aus Mazedonien gegründet, den kennt kein Mensch. Aber sein Sohn ist ein wenig berühmter, und zwar sein Sohn war Alexander der Große. Jetzt wissen wir, dessen Vater hat Philippi gegründet. Philippi war eine hochentwickelte Stadt. Philippi war eine geplante Stadt. Es gab fließendes Wasser in den Haushalten. Nun, wir denken, okay, das haben wir heute auch, aber in vor 2000 Jahren war das nicht üblich. Das war Fortschritt pur. Die freien Bürger in Philippi, sie genossen römisches Bürgerrecht. Und das hatten auch nicht viele. Und somit hatten sie alle Privilegien Roms. Philippi war eine Stadt der Veteranen. Das heißt, römische Legionäre, die es bis zur Rente geschafft oder überlebt haben, die ließen sich nieder und sie bekamen Land und sie konnten dort wohnen. Paulus und Silas, sie kommen nun nach Philippi und sie predigen das Evangelium. Lydia, die Purpurhändlerin aus Thyatira, sie kommt zum Glauben. Und dann ergibt es sich, dass Paulus und Silas einen Dämon austreiben aus einer Wahrsagerin und sie landen prompt im Gefängnis, weil sie die Wirtschaft der Hintermänner ruiniert haben. Die können nun keine Geschäfte mehr mit ihr machen. Und vielleicht erinnert ihr euch, Apostelgeschichte 16 gelesen zu haben, und sie singen um Mitternacht, trotz Kerker, trotz Fesseln. Und dann ein Erdbeben und sie sind frei. Nun, eigentlich sind sie hundsmüde und es soll trotzdem noch eine lange Nacht werden. Der Gefängniswärter kommt in dieser Nacht zum Glauben. Nun, er wird in der Nacht noch getauft, sie essen, die Wunden werden versorgt. Es wird eine lange Nacht. Am nächsten Tag werden sie freigesprochen, es war ein Versehen, sie waren römische Bürger und sie sollten schleunigst die Stadt verlassen. Und dann schreibt Paulus 15 Jahre später diesen Brief an die Gemeinde in Philippi. Philippi, die Gemeinde ist 15 Jahre alt, ein bisschen älter wie Leuchtturm. Ja. In der Zwischenzeit war Paulus mehrere Male dort zu Besuch auf der zweiten und dritten Missionsreise. Die Gemeinde hat sich gut entwickelt, sie ist weitgehend gesund. Und nun ist Paulus in Rom gefangen und die Gemeinde, sie schickt Paulus eine Überweisung. Nun, nicht über PayPal, also von jetzt auf nachher, auch nicht über sofort überweisen mit einer IBAN, sondern wir könnten sagen mit Epaphroditus Express. Das war ein Mitglied in ihrer Gemeinde, den sie mit den Finanzen nach Rom über mehrere Wochen zu Paulus schickten. Und er hat Paulus auch geholfen. Paulus ist dort und wartet auf den Ausgang seines Urteils. Und er ist zuversichtlich, dass er diesmal freigesprochen wird. Epaphroditus, er wird todkrank, erholt sich aber und Paulus schickt ihn mit diesem Brief zurück in die Gemeinde von Ephesus. Nun, als Paulus diesen Brief, bevor er ihn schickt, niederschreibt, hat er nicht nur die Veteranen, die römischen Veteranen, die Soldaten vor Augen, die alten Legionäre, nein, sondern die ganze Sprache des Briefes erinnert immer wieder an einen römischen Legionär. In Kapitel 1, Vers 27, da sehen wir, Paulus sagt, kämpft einmütig miteinander. 1,30, da spricht er von demselben Kampf. Kapitel 2, 25 bezeichnet er Epaphroditus als mein Mitsoldat. Kapitel 3, 18 spricht er von Feinden. 3,20, da spricht er von unser Bürgerrecht und er spielt auf das Bürgerrecht der Stadt an. Kapitel 4, Vers 2 sagt er, sie haben mit mir gekämpft. Ja, überall sehen wir, Paulus hat nicht nur die Veteranen vor Augen, sondern die ganze Sprache des Briefes ist getränkt von diesem Denken eines römischen Legionärs. Und was Paulus nun tut, ist, er fokussiert auf zwei Dinge und diese Dinge nennt er sogar im Gebet. Und zwar, er dankt einerseits und er bittet. Paulus dankt für die Identität der Gemeinde und er betet für ihre Praxis. Er dankt, dass sie Mitstreiter am Evangelium sind. Und er betet, dass sie Frucht bringen, dass sie feststehen, dass sie würdig wandeln. All das wiederholt sich immer wieder. Und diese zwei Dinge sind auch die beiden Prüfkriterien, anhand deren wir uns überprüfen wollen, sind wir noch auf Kurs. Und der erste Check ist, man könnte sagen, ein Identitätscheck, nämlich Paulus, er stellt fest, sie sind Legionäre der Gnade. Lasst uns diese Verse lesen. Das ist der erste Teil in dem Gebet des Paulus, wo Paulus für die Philipper dankt. Philipper 1, 3 bis 8. Da sagt Paulus, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Paulus dankt Gott im Gebet, dass die Philipper Mitarbeiter am Evangelium sind. Und zwar sogar zweimal. Vers 5 sagt er, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium. Und Vers 7, ihr habt mit mir Anteil an der Gnade. Und Paulus, er erinnert sie an ihre Identität. Man könnte sagen, Paulus will ihnen beibringen und sagen, hey, ihr seid Legionäre der Gnade. Sie sind Mitstreiter am Evangelium. Sie haben Anteil an der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums. Und so redet Paulus von ihnen und so behandelt Paulus sie, nämlich als Mitstreiter, als Mitarbeiter. Und das tut er nicht nur hier, das tut er durch den ganzen Brief hindurch. Er nennt einzelne Gläubige seine Mitarbeiter. In Kapitel 2, 25 sagt er Epaphras, mein Mitarbeiter. Kapitel 4, 2 nennt er sogar Evodia, Syntyche und Clemens seine Mitarbeiter. Und er nennt dann die ganze Gemeinde seine Mitarbeiter. Das ist die Identität eines Gläubigen. Er ist ein Legionär der Gnade, ein Mitstreiter am Evangelium. Und der erste Schritt, um auf Kurs zu bleiben, ist, sich selbst, den Bruder und die Schwester neben mir und die ganze Gemeinde richtig einzuordnen. Nämlich, als Gläubiger bist du ein, ich würde sagen, ein Legionär der Gnade. Du bist ein Mitarbeiter am Evangelium. Das musst du über deine Identität denken. Nun, Petrus, er sagt in 1. Petrus 2, Vers 9, genau dieselben Worte, nur anders formuliert. In 1. Petrus 2, Vers 9 sagt er, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Warum? damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus etwas Ähnliches. Theo hat es vorhin vorgelesen. Und zwar sagt er, Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das heißt, jeder Gläubige ist ein Zeuge, jeder Gläubige ist jemand, der die Tugenden Gottes verkündigt. Epheser 1, Vers 6 nennt Paulus dreimal das Ziel unserer Errettung. In Vers 6 sagt Paulus, der Vater hat uns vorherbestimmt. Und dann sagt er, wozu? Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Das heißt, Gott hat dich in seine Legion gesetzt, damit du seine Gnade weiterbringst, damit du ein Legionär seiner Gnade bist. Vers 12, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten. Vers 14, in ihm seid ihr versiegelt, wozu? Zum Lob seiner Herrlichkeit. Das heißt, du musst richtig verstehen, wer du bist als Gläubiger, als Mitglied bei Leuchtturm. Unsere Identität ist, wir sind Legionäre der Gnade. Und das erste Prüfkriterium, ob ich noch auf dem richtigen Kurs bin, ist, ordne ich mich selbst richtig ein? Was ist meine Identität? Das Neue Testament verwendet viele Ausdrucksweisen. Es spricht von Sklaven Christi. Ja, gleich im ersten Vers sagt Paulus Timotheus Knechte oder Sklaven Christi. Das Neue Testament redet uns als Heilige an. Wir sind Botschafter Christus. Aber allen voran sind wir Mitarbeiter am Evangelium. Wir bringen das Evangelium der Gnade zu den Menschen, die fern sind vom Kreuz. Nun, hör gut zu, wenn du Mitglied bist oder auch wenn du Mitglied werden willst. Deine primäre Identität ist nicht, ich bin Kindermitarbeiter. Ist nicht, ich bin im Musikdienst. Ist nicht, ich bin im Begrüßungsdienst. Ist nicht Jungschar, Juloi-Mitarbeiter, nicht Tontechniker, nicht Snack, nicht Küche, nicht Wochenblatt, nicht Reinigung, nicht Deko, nicht Aufbau. Vielleicht habe ich noch einen Dienst vergessen. Deine primäre Identität ist ein Legionär der Gnade. Das ist, was du bist. Wir marschieren unter der Gnade. Wir marschieren für die Gnade. Jede römische Legion marschierte unter der kaiserlichen Standarte. Das war der römische Adler. Sie wurde auch Aquila genannt. Ja, kann man sich gut merken, ja, wie Aquila und Priscilla. Aber das war der römische Adler. Das war das verehrte Feldzeichen der Legion. Das war die Einheit der Legion. Das war die Ehre der Legion, weil der Adler repräsentierte Rom. Der Adler repräsentierte Freiheit, alle Werte Roms, alles, wofür Rom stand. Für den Adler ließen die Legionäre ihr Leben. Die größte Schande war nicht, eine Schlacht zu verlieren. Die größte Schande war, die Standarte, den Adler zu verlieren und ohne den Adler nach Hause zu kommen. Ein Legionär, er kämpfte für den Adler und er starb für den Adler. Nun, wir marschieren nicht, weil wir von den Werten Roms überzeugt sind, auch nicht von den Werten unseres Landes, auch nicht von den Werten unserer Gesellschaft, sondern wir marschieren, weil wir von der Gnade Gottes überzeugt sind, weil wir sie erfahren haben. Die Gnade Gottes hat dich dazu gebracht, dass du deine Gerechtigkeit aufgegeben hast, weil du festgestellt hast, du hast gar keine Gerechtigkeit. Und du bist in die Arme Jesu gelaufen, um bei ihm Vergebung der Schuld zu bekommen. Die Gnade Gottes hat dich von einem Feind zu einem Kind Gottes gemacht. Man könnte sagen, zu einem Legionär der Gnade. Die Gnade Gottes hat deinen inneren Durst gestillt. Die Gnade Gottes gibt dir Hoffnung. Die Gnade Gottes ist das Werkzeug, das Gott einsetzt, um dich auch jetzt noch zu verändern. Es ist die Gnade Gottes, die Sünde in unserem Leben aufdeckt und die uns drängt, den Schmerz der Sünde zu empfinden und Reue und Buße. Aber die Gnade fordert dich niemals auf, die Schuld zu bezahlen, denn der Preis wurde von Christus bezahlt. Kannst du verstehen, kannst du dir vorstellen, was der größte Schatz Gottes ist? Es ist alles Gold dieser Welt. Es ist alle Macht dieser Welt. Es ist alle Erfüllung dieser Welt. Nein, der größte Schatz Gottes, der Reichtum Gottes, ist die Gnade Gottes. Und stell dir vor, du hast das Privileg, ein Legionär dieser Gnade Gottes zu sein. Es ist die Gnade Gottes, die in deinem und in meinem Leben jeden Mangel zudeckt. Nun, Paulus, er hatte einige Einschränkungen. Und ohne diese Einschränkungen würde man menschlich gesehen sagen, er wäre viel effektiver für Christus. Bis der Herr ihm sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Es ist die Gnade, die deine Sünde überkleidet, zudeckt mit Gerechtigkeit. Es ist die Gnade, die deckt deine Schwachheit oder überkleidet deine Schwachheit mit Kraft. Es ist die Gnade, die deine Unruhe in dir mit dem Frieden Gottes gefangen nimmt. Und wo finden wir Hilfe? Am Thron der Gnade. Nur durch Gnade können wir Gott wohlgefällig dienen. Und das Herz wird durch Gnade gefestigt. Dann können wir verstehen, warum Gnade so kostbar ist. Wenn du die Gnade erfahren hast, dann bist du begeistert von der Gnade. Dann bist du gerne ein Legionär der Gnade, denn es ist der kostbarste Schatz, es ist das größte Privileg, für das es sich lohnt, zu leben und zu sterben. Wir repräsentieren nicht den Adler einer römischen Legion, sondern wir repräsentieren die Gnade Gottes. Das ist unser Banner. Unter diesem Feldzeichen marschieren wir und für die Gnade marschieren wir. Nun, sehr oft haben wir falsche Vorstellungen, was es bedeutet, ein Mitarbeiter am Evangelium zu sein oder ein Legionär der Gnade zu sein. Vielleicht denkst du bei dir selbst, oh, dann muss ich meine Arbeit kündigen, ich muss zur Bibelschule gehen und irgendwann werde ich schlussendlich auf dem Missionsfeld landen. Nun, nein, ganz und gar nicht. In Philipper 1, Vers 13 beschreibt Paulus etwas, wir würden denken, etwas völlig Banales, was zur Förderung des Evangeliums beigetragen hat. Wisst ihr was? Paulus sagt, ich bin nach Rom gekommen, ich bin Gefangener und ich habe überall den Grund meiner Gefangenschaft genannt, nämlich ich bin um Christi willen gefangen. Und das ist bis in die kaiserliche Kaserne gegangen. Und wisst ihr was? Das hat alle anderen noch mehr angespornt, Mitarbeiter des Evangeliums zu sein. Nun, warte mal, Paulus, so etwas Banales? Du nennst nur den Grund, warum du in Haft bist? Ja, nur etwas Banales. Du musst nicht deinen Arbeitsplatz kündigen, um ein Legionär der Gnade zu sein. Im Gegenteil, du kannst dort Gnade weitergeben. Du musst nicht erst warten, bis du endlich aus der Schulzeit herauskommst und sie hinter dir lässt, um ein Legionär der Gnade zu sein. Du kannst dort Gnade weitergeben. Petrus nennt uns in 1. Petrus 4,11 sogar als Haushalter der Gnade. Du musst nicht nach Afrika gehen, um ein Legionär der Gnade zu sein. Nun, es reicht schon, wenn ihr Kindergeburtstag feiert oder als Familie das nächste Mal bei McDonald's seid, einfach laut zu beten. Und du bist ein Legionär der Gnade. Du bist ein Zeuge Jesu Christi. Erst vor kurzem waren wir essen in einem Restaurant Wir haben gebetet und dann haben wir uns einfach laut, wie es so üblich ist, über alles unterhalten, über wirklich Gott und die Welt, über den Glauben. Und da waren so viele Leute um uns herum und mein erster Gedanke war, was denken die über uns? Das war der erste Gedanke. Und ich musste sagen, nein. Der zweite Gedanke war, nein, wir sind diejenigen, die wissen, wer diese Welt gemacht hat. Wir sind die, die die Wahrheit kennen. Wir brauchen uns nicht genieren und schämen, um laut über Gott zu reden. Sie sind diejenigen, die anderen, die nicht wissen, dass es einen Gott gibt und ihn nicht anerkennen wollen. Ein Legionär der Gnade kannst du sein, zu Hause, im Alltag, im Haushalt, bei den Kindern. Überall kannst du Gnade weitergeben. Ein Legionär der Gnade, wisst ihr, wie er betet? Er betet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und betrachte dich als ein Legionär der Gnade. Betrachte deinen Bruder, deine Schwester als einen Mitstreiter, am Evangelium. Und wenn du manchmal nicht weißt, wie du für ihn danken sollst, dann formuliere das zum Gebet, was Paulus hier getan hat. Das tut Paulus. Er bringt alles in Verbindung mit diesem Denken. Er betet so für die Philipper, er redet auf diese Weise von den Philippern, sie sind Mitstreiter am Evangelium und er behandelt sie auf diese Weise. Und Paulus, er dankt, dass sie Mitarbeiter sind und er betet nun, dass sie Frucht bringen, dass sie feststehen, dass sie würdig wandeln. Alles Synonyme. Nun kommen wir zum zweiten Praxischeck. Den schauen wir uns in den Versen 9 bis 11 an und eigentlich beinhaltet er den ganzen Brief. Und hier betet Paulus, dass sie Frucht bringen. Lasst uns diese Verse lesen, Philipper 1, 9 bis 11. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Das, wofür Paulus hier betet, ist die Essenz dessen, um was sich der ganze Philipperbrief dreht. Der ganze Philipperbrief dreht sich darum, dass die Philipper Früchte der Gerechtigkeit bringen, dass sie erfüllt werden. Aber Paulus, er formuliert es manchmal anders. 1, Vers 27 sagt er, wandelt würdig des Evangeliums. Dann sagt er, steht fest. Kapitel 4, 1, steht fest auf diese Weise. Es sind einfach nur andere Formulierungen. Das heißt, der restliche Brief ist wie eine Seekarte, wie wir als Gemeinde Kurs halten, ohne auf Grund zu laufen. Nun, wie kann man den ganzen Brief zusammenfassen, ohne 22 Stunden darüber zu predigen? Ich habe versucht, drei Bereiche zusammenzufassen. Wenn du auf einer längeren Strecke mit dem Auto unterwegs bist, dann tust du Dinge ganz automatisch, zumindest als Fahrer, nicht als Beifahrer oder hinten auf dem Rücksitz. Aber du überprüfst den Kurs. Du checkst das Navi, die Position im Navi, du checkst die Geschwindigkeit, hin und wieder schaust du auf die Tankanzeige, du prüfst, habe ich es im sechsten Gang, je nachdem wie viele Gänge du hast, du prüfst die Drehzahl, du prüfst gewisse Lämpchen, ob sie alle aus sind. Und das tust du immer wieder. Nun, die Frage stellt sich, auf was sollen wir achten, um in der Gemeinde oder persönlich Kurs zu halten? Und eines der wichtigsten Themen, das Paulus im Brief immer wieder anspricht, ist die Einheit bewahren. Das erste Lämpchen, auf das du achten musst, ist, bewahre ich die Einheit? Mehrmals wiederholt Paulus das. Und das ist eine Frage, die du und ich, die wir uns immer wieder stellen, auch als Gemeinde und jeder Einzelne. Kämpfst du für die Einheit oder kämpfst du gegen die Einheit? Bewahrst du die Einheit Oder es klingt so stark, aber es ist nichts anderes. Oder zerstörst du die Einheit? Wenn du sie nicht bewahrst, dann bist du auf Kollisionskurs. In Philipper 1, Vers 27, da sagt Paulus, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, achtet jetzt, was er sagt, dass ihr feststeht in einem Geist, einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Warum war die Einheit so wichtig? Warum ist es so wichtig, Einheit zu bewahren? Nun, die Durchschlagskraft einer Legion hing davon ab, wie sie zusammensteht, wie sie die Einheit bewahren. Und das, was die römischen Legionen so erfolgreich machte, war die Einheit im Kampf. Und Paulus, er spricht in diesem Vers auf die Einheit im Kampf drauf an. Nun, hier seht ihr, das ist eine Zenturie, in der Regel 80 Mann. Und sie standen, das war ihre Formation, um zu kämpfen. Sie standen so zusammen, Schild an Schild, wie eine eiserne Front. Da kommt niemand durch. Und es konnten sie sogar im Viereck machen, vorne, seitlich und hinten. Nun, man nannte das auch Schildkrötenformation. Ja, wie eine Schildkröte. Alles gepanzert. Da ist nichts, was irgendwie durchkommt. Und sobald eine Lücke entstand, rückte der nächste Legionär in die Formation auf und es war wieder eine eiserne Front. Was die römischen Legionen so erfolgreich war, das war nicht der Heldenmut eines einzigen Helden, eines einzigen Kämpfers, sondern es war die starke Formation einer Zenturie. Nun kann man sich vorstellen, was ist die größte Schwachheit in diesem Kampf? Nun, wenn sie beim Marschieren unvorbereitet in einen Hinterhalt gerieten und keine Zeit hatten, sich zu formieren, die Einheit herzustellen. Oder wenn der Kampf so heftig wurde, dass sie getrennt wurden. Nun, wenn der Kampf heftig tobte, im Kampf mussten sie immer wieder achten, lass uns zusammenrücken, Rücken an Rücken, Seite an Seite, nur so können wir bestehen. Und das war, was die Einheit festigte, was sie so stark machte. Und dieses Bild gebraucht Paulus für die Gemeinde in Philippi. Er sagt, bewahrt die Einheit. Er sagt, steht fest in einem Geist, kämpft einmütig miteinander für den Glauben. Jeder Legionär wusste, der Feind ist nicht innerhalb meiner Formation, sondern der Feind ist da draußen. Nun, leider ist das manchmal Gläubigen in der Gemeinde nicht so ganz bewusst. Sie denken, der Feind ist drinnen in meiner Formation. Nein, der Feind, gegen den man kämpft, ist außen. Es sei denn, es hätte sich ein Wolf im Schafpelz eingeschlichen. Nun, wie bewahren wir als Gemeinde diese Einheit? Philipper 2, Vers 2 bis 4, da fasst Paulus es großartig zusammen und er sagt, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Wenn ein Legionär sah, dass ein Feind seinem Mitlegionär zu nahe und zu gefährlich kommt, dann wehrt er den Schlag ab. A, weil er ihn schätzte und B, weil das für seine eigene Sicherheit sorgte. Der Kampf um die Einheit, er beginnt im Denken. Das heißt, wie sehe ich meinen Bruder? Wie bewahrten die Legionäre diese Einheit? Sie hatten dasselbe Ziel. Sie folgten denselben Kommandos von dem Befehlshaber, von dem Centurio. Sie vertrauten einander, Rücken an Rücken, Seite an Seite. Und Satan weiß, wenn er die Einheit der Gläubigen auflösen kann, dann kann er die Gemeinde schwächen. Dann hat die Gemeinde keine Durchschlagskraft. Das zweite Merkmal des Paulus, das ich ein bisschen zusammengefasst habe, das er anspricht, ich habe so formuliert, und zwar, was bewahren wir? Wir bewahren die Einheit und wir bewahren das Innerste. Den nächsten Bereich, den Paulus anspricht, ist das Innerste, das Herz, die Gedanken, die Emotionen, all das, was in unserem Inneren vor sich geht. Nun denkst du vielleicht, warte mal, das ist doch egal für einen Soldaten, Hauptsache er kämpft, es ist nicht so wichtig, was in seinem Kopf so alles vor sich geht. Ja, das meinen wir. Nun, das Erste, was Paulus anspricht, ist, bewahrt die Freude. Dass die Freude im Philipperbrief stark betont wird, nun, ich glaube, das ist allen von uns bekannt. Ganze 15 Mal, ich habe 6 nachgezählt, erwähnt Paulus, spricht Paulus von Freude. Er sagt, macht meine Freude voll, freut euch im Herrn, freut euch. Abermals sage ich, freut euch. Und Paulus spricht in diesem Brief über seine Freude und er fordert sie auf, sich zu freuen. Und dann sagt er, wisst ihr was, ich sende euch Epaphroditus zurück, damit ihr euch auch freuen könnt. Das heißt, er sorgt nicht nur dafür, dass er sich freut, dass sie sich freuen, sondern trägt auch zu ihrer Freude bei. Nun, ist Freude im Dienst so wichtig? Ist es nicht die Hauptsache, dass ich diene? Hauptsache, du dienst. Egal in welcher Haltung. Nein. Wisst ihr, in 5. Mose 28, da legt Gott Israel Segen und Fluch vor. Und Gott geht sogar so weit und sagt, ich bringe den Fluch über dich, weil du nicht mit fröhlichem und bereitwilligem Herzen mir gedient hast. Es ist Gott, aber auch deinem Nächsten, nicht egal, wie du dienst. Hauptsache du dienst, sondern er will, Gott will, und auch dein Nächster freut sich darüber, wenn du mit Freude dienst. Gott will, dass du mit Freude dienst. Freude ist die Frucht des Geistes. Und wenn du dich überprüfst, bin ich auf Kurs, dann frage dich auch, nimm das auch in deine Checkliste, in deine Lampenüberprüfungsliste über, bewahre ich die Freude oder ist sie flöten gegangen? Wenn Schwierigkeiten sich anbahnen, dann gehört die Freude zu den allerersten Dingen, die verschwinden. Und deswegen müssen wir besonders darauf achten. Und das ist nicht eine Freude, die an Umstände geknüpft ist. Oft denken wir, wenn alles passt, dann bin ich glücklich. Es ist auch nicht eine Freude, wenn alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und mein Wille durchgesetzt wird, dann bin ich glücklich. Nein, sondern es ist eine Freude, wenn Gottes Wille durchgesetzt wird, auch wenn es mir nicht sonderlich gut geht. Nun, stellt euch vor, vielleicht war der Gefängniswärter, bei dem Paulus sich bekehrt, der sich bei Paulus bekehrt hat, vielleicht saß er an dem Sonntag, als der Philipperbrief vorgelesen wurde, vielleicht saß er mit im Gottesdienst. Und vielleicht erinnerte er sich an diese verrückte Nacht, wo zwei verrückte Vögel in den Kerker geworfen wurden. Zwei Männer, die sich nicht wehrten, die nicht schlugen, die nicht fluchten. Und dann fangen sie um Mitternacht auch noch an zu singen. Unfassbar. Aber so kam er zum Glauben. Das hat ihn zum Glauben gebracht. Die Freude von Paulus und Silas mitten im Gefängnis. Bewahre deine Freude. Aber nicht nur die Freude, sondern bewahre die Liebe. In was checken wir noch? In Kapitel 1, Vers 9, da sagt Paulus, und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. Es ist so schön zu sehen, dass Paulus genau das praktiziert, was er von ihnen erwartet. Er erwartet, dass sie die Geschwister lieben. Und er tut dasselbe. Wenn man den Philipperbrief einfach so in einem Rutsch durchliest, dann merkt man, der ganze Philipperbrief ist so warmherzig, so voller Liebe, voller Zuneigung. Nun, vielleicht denkt der eine oder andere, warte, Paulus, du kennst nicht Evodia und Syntyche. Du musst auch nicht mit ihnen auskommen, weil du bist ja in Rom, aber wir sind hier und du bist weit weg. Nun, wisst ihr, Paulus, er begegnet auch diesen beiden zerstrittenen Frauen mit sehr viel Warmherzigkeit und Liebe. Und doch ignoriert er es nicht, sondern er ermahnt sie sogar öffentlich im Brief vor der ganzen Gemeinde. Gott sind deine Emotionen nicht gleichgültig. Diene in Freude. Bewahre deine Liebe. Bewahre die Dankbarkeit. Nun, Dankbarkeit ist uns nicht in die Wiege gelegt. Von Hause aus meckern wir, von Hause aus murren wir, von Hause aus beschweren wir uns. Aber eine Gemeinde, die auf gutem Kurs ist, ist eine dankbare Gemeinde. Auch den anderen gegenüber. Ein Herz, das auf gutem Kurs ist, ist ein dankbares Herz. Und Paulus, er geht mit gutem Beispiel voran und er dankt hier, er sagt sogar, wofür er dankt im Gebet. Und dann in Kapitel 4, Vers 6 sagt er, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Paulus macht so deutlich, und ich habe es selten gesehen in einem Brief, aber er macht so deutlich, achte auf das, was in deinem Inneren vor sich geht. Achte auf deine Freude, achte auf deine Liebe, achte auf deine Dankbarkeit. Aber achte auch auf Dinge, die du gefangen nehmen musst. In Kapitel 1, Vers 28 sagt er, lasst euch nicht einschüchtern von den Widersachern. Das heißt, ängstliche Gedanken, wenn du dich schämst, vielleicht weil ihr laut betet irgendwo draußen oder was auch immer, einschüchternde Gedanken musst du gefangen nehmen. Ein Herz, das sich einschüchtern lässt, steht nicht fest. Eine Gemeinde, die sich einschüchtern lässt, die steht in der Gefahr, Kompromisse mit der Wahrheit zu machen. Was müssen wir noch gefangen nehmen? Nun, in Kapitel 2, Vers 14 sagt Paulus, tut alles ohne Murren und Bedenken. Das heißt, ohne Murren und Zweifel übersetzen einige. Das griechische Wort ist Dialogismus. Das heißt, man denkt hin und her. Man bewegt die ganzen Gedanken immer hin und her. Manchmal sind Hintergedanken damit gemeint, aber es ist das, wenn du die ganze Zeit überlegst, was denkt der andere über mich? Und dann baust du das, was du annimmst, du nimmst etwas an und auf diese Annahme baust du ein ganzes Kartenhaus auf. Und das Problem ist, es ist sehr gut möglich, dass ich mich geirrt habe und alles stürzt ein. Das ist mir vor kurzem passiert. Ich habe eine Nachricht von jemandem falsch verstanden. Und ich habe die falschen Rückschlüsse gezogen. Und zwar nicht am selben Tag, aber irgendwann habe ich nachgefragt und es war so gut, dass ich nachgefragt habe. Weil es stellt sich raus, ich habe mich völlig geirrt. Sie völlig falsch verstanden. Aber weißt du, du und ich, wir stehen alle in dieser Gefahr zu denken, was meint der andere über mich? Was geht in seinen Motiven vor? Wie stehe ich zu ihm? Und du unterstellst Motive. Und entweder dein Kartenhaus, das du aufbaust, auf diese Gedankenkonstrukte fallen zusammen. Und es ist gut, wenn du merkst, ich habe mich völlig geirrt. Das Schlimme ist, du hast so viel Arbeit in dieses Kartenhaus gesteckt und du bist von deiner Irrtumslosigkeit so sehr überzeugt, dass du gar nicht willst, dass dieses Kartenhaus zusammenstürzt. Sondern du hältst es aufrecht, auch wenn es der Wahrheit völlig widerspricht. Paulus sagt, tut alles ohne Murren und Bedenken, ohne Zweifel, ohne die ganze Zeit die Gedanken hin und her zu bewegen und Motive des anderen zu unterstellen. Nimm diese Gedanken gefangen. Und Kapitel 4, Vers 6 sagt Paulus, sorget euch um nichts. Sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Nun, Sorgen gehören auch zu den Gedanken, die wir gefangen nehmen müssen. Und zwar wie? Wir bringen sie als Anliegen verpackt im Gebet zu Gott. In dem bekannten Lied von Paul Gerhardt, Befiehl du deine Wege, formuliert Paul Gerhardt es so treffend. Er sagt, mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. So großartig zusammengefasst. Wenn du deine Gedanken nicht bewahrst, dann wirst du früher oder später auf die Klippen auflaufen. Nun, das andere, was wir bewahren müssen, ist das Wort Gottes. In Kapitel 2, Vers 16 sagt Paulus, haltet fest am Wort des Lebens. Und Kapitel 3, Vers 2, habt Acht auf die Hunde, gebt Acht auf sie, passt, habt ein Auge auf sie, auf die bösen Arbeiter, die Zerschneidung. Ein Gläubiger, der sich an Gottes Wort hält, ist auf richtigem Kurs. Deswegen sagt Psalm 119, Vers 11, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Eine Gemeinde, die festhält am Wort, ist auf richtigem Kurs. Der Gemeinde in Philadelphia sagt Jesus, weil du das Wort bewahrt hast, werde ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Bewahre das Wort Gottes. Die größte Niederlage des Römischen Reiches war die Varusschlacht im Jahr 9 nach Christus. Und zwar sind in dieser Schlacht 3 Legionen untergegangen. Der Grund für die Niederlage war, dass sie sich nicht an den Kurs gehalten haben. Sie haben die nicht bewahrt, sondern sie haben sich in die Irre führen lassen. Nun, Rom hat expandiert, das Römische Reich ist immer größer geworden und immer stärker nach Germanien hinein. Die meisten germanischen Stämme, die haben es weitgehend toleriert. Aber als dann im Jahr 8 nach Christus Augustus begann, Steuern zu erheben, war es vorbei mit der guten Laune. Und die germanischen Stämme setzten sich zur Wehr. Es gab einen Aufstand. Unter dem Kommando von Publius Quintilius startete die 17., 18. und 19. Legion aus Richtung Minden, Richtung Teutoburger Wald. Nun, die 3 Legionen, die 17., 18. und 19., es war eine 20.000 Mann starke Legion und es war eine Kolonne von 12 bis 13 Kilometern. Nun, sie wurden von einem Mittelsmann, Arminius, auf Deutsch Hermann, den falschen Weg in eine Falle geführt. Am 2. Marschtag erreichten sie einen Pass in der Nähe vom Teutoburger Wald. Sie mussten durch waldiges Gebiet hindurchgehen. Es war ungünstiges Gelände. Vor allem gab es dort viel Moor und Sumpf. Und weil sie ihre Formation nicht annehmen konnten, mussten sie schlussendlich Mann gegen Mann kämpfen. Und 3 Legionen gingen unter. Es war die größte Niederlage. Nun, was noch schlimmer war wie die Niederlage, war der Verlust des römischen Adlers in jeder Legion. Und zwar das Aquila, das Feldzeichen, fiel in die Hand der Feinde. Nun, in den folgenden Jahren haben sie in mehreren Schlachten versucht, die Römer, die 3 Adler zurückzubekommen. Es dauerte 32 Jahre, bis sie schlussendlich nach vielen Schlachten den 3. Adler zurückerobert hatten. Die Vernichtung von diesen 3 erfahrenen Legionen im Teutoburger Wald hat Rom in Mark und Bein erschüttert. Das war unter anderem auch der Grund, dass sie nicht weiter nach Germanien expandiert haben. Ein Historiker, der schreibt, dass Augustus monatelang weder seinen Bart noch seine Haare schnitt. Und er klagte, Quintilius Varus, gib mir meine Legionen zurück. Also ein dramatischer Fall, Verlust. Was war die Ursache? Sie bewahrten nicht den Kurs. Sie folgten Arminius oder Hermann. Das Standbild steht immer noch in Detmold. Sie folgten Arminius, einem falschen Hirten, der sie in einen Hinterhalt führte. Paulus sagt in Kapitel 2, Vers 16, haltet fest am Wort des Lebens. Das Wort bewahren bedeutet, am Leben zu bleiben. Und Paulus, er gebraucht eine ähnliche Metapher eines Legionärs, als er zu Timotheus schreibt. In 1. Timotheus 1, 18 sagte er zu Timotheus, Timotheus, halt fest am Wort, kämpfe den guten Kampf, bewahre den Glauben und ein gutes Gewissen. Dies haben einige von sich gestoßen und im Glauben Schiffbruch erlitten. Sind wir als Gemeinde auf dem Kurs? Und in den kommenden Hauskreisen wollen wir das als Checkliste nehmen. Bist du als Mitglied von Leuchtturm auf dem Kurs? Als zukünftiges Mitglied unterstützt du diesen Kurs? Ich hoffe, alles andere wäre Meuterei.
Nun, genauso wie du bei einer langen Autofahrt immer wieder den Kurs, die Instrumente, die Geschwindigkeit, den Gang, die Tankanzeige im Auto behalten musst, genauso musst du dich selbst prüfen und wir uns als Gemeinde prüfen, ob wir auf Kurs sind. Und zwar ein Identitätscheck. Bist du dir bewusst, dass du ein Legionär der Gnade bist? Und dann ein Praxischeck, wo du überprüfst, stehe ich fest, bin ich siegreich, wandle ich würdig, bringe ich Frucht, nämlich bewahre ich die Einheit in Schildkrötenformation, Mann an Mann, Schild neben Schild. Bewahrst du dein Innerstes, deine Freude, deine Liebe, deine Dankbarkeit? Nimmst du Dinge gefangen, Einschüchterung, Murren, Zweifel, Sorgen, und bewahrst du das Wort? Nun, Paulus ist in unserem Brief noch nicht ganz am Ziel. Er sagt in Kapitel 1, ich werde von zwei Dingen bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei dem Herrn zu sein, aber das Leben als Legionär der Gnade gibt mir Gelegenheit, Frucht zu bringen, deswegen weiß ich nicht, was ich wählen soll. Aber einige Briefe und einige Jahre später im zweiten Timotheusbrief hat er seine Legionärlaufbahn beendet. Und er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Nun, damit du und ich, damit wir unsere Legionärslaufbahn gut vollenden, damit wir nicht um den Kampfpreis gebracht werden, wie wir es im Kolosserbrief immer wieder hören, deswegen müssen wir unseren Kurs überprüfen. Du persönlich und wir als Gemeinde. Ein Legionär, der 25 Jahre den guten Kampf gekämpft hatte, er bekam römisches Bürgerrecht und Land. Und er konnte sich in einer Kolonie Roms als Veteran niederlassen. Zum Beispiel in Philippi. Und mit diesen tröstenden Worten ermutigt Paulus die Philipper und sagt, ich weiß, ihr habt ein Bürgerrecht. Und er sagt, Philipper 3,20, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wie tröstlich zu wissen, dass wir unser Bürgerrecht jetzt schon haben, sicher haben. Und das spornt uns umso mehr an, den guten Kampf zu kämpfen. Wie gut zu wissen, dass dieses Erbteil mehr ist als ein Stück Land, ein gutes Grundstück in Philippi. Nein, unser Grundstück ist ein Erbteil, das unvergänglich und unverwelklich ist. Lass uns aufstehen und wir beten gemeinsam. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Brief des Paulus an die Philipper, wo er so viele Wahrheiten lehrt. An eine Gemeinde, die auf gutem Kurs war, und er betet und er dankt für sie. Er dankt, dass sie Legionäre der Gnade sind und er betet, dass sie Frucht bringen, die Einheit bewahren, ihr Innerstes darauf achten und das Wort bewahren. Herr, wir bitten dich, dass das auf uns als Gemeinde zutrifft, dass es auf jeden Einzelnen der Mitglieder zutrifft, auch die, die gerne dazustoßen wollen. Herr, dass wir vor Augen haben, dass wir unter dem Banner der Gnade marschieren, weil wir die Gnade erfahren haben, weil wir überzeugt sind, dass die Gnade der größte Reichtum ist, den es gibt. Herr, wir beten dafür, dass wir mit Freude deine Uniform tragen. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.